Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Wie sich die Internetkonzerne in den Medien geben auf dem Weg zurück in die Sympathie.
Worüber klassische und Kreativmedien klagen, wenn das große Geld von Internetkonzernen aufgesogen wird.
Welche deutsche Medien von sich reden machen, US-Journalistikprofessor Jeff Jarvis im Gespräch.
Wieso Disney in die erste Konzernliga aufsteigt, die Voraussagen des US-Markenprofessors Scott Galloway.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien, in der wir von der DLD-Konferenz in München berichten.
Die erste Meinung
kommt heute vom Saarländischen Rundfunk. Der Saarländische Rundfunk hat ja einiges zu tun in den letzten Tagen gehabt. In der aktuellen Ausgabe der Zeit dokumentieren Missbrauchsvorwürfe gegen den Regisseur Dieter Wedel einen neuen Höhepunkt in der MeToo-Debatte. Und die bringen jetzt auch den SR in die Bredouille. Denn der Sender soll bereits in den 1980er Jahren von den Vorwürfen gegen Wedel gewusst und weggeguckt haben. Nun aber reagiert der Saarländische Rundfunk und setzt eine eigene Rechercheeinheit und eine interne Taskforce auf das Thema an. Dazu sagte der Sender heute in einer Stellungnahme gegenüber media.de: Ziel ist es nicht, auf voyeuristische Art mögliche Vergehen von Dieter Wedel anzuprangern, die womöglich strafrechtlich verjährt sind, sondern die Systeme, Mechanismen und Verhaltensweisen auszuleuchten, die damals solche Delikte ermöglicht haben, um gegebenenfalls in Verantwortung für jetzige und kommende Generationen Kontrollmechanismen sowie eine Atmosphäre der Transparenz und des Miteinanders zu schaffen.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Macht der Saarländische Rundfunk das jetzt alles freiwillig oder steht er doch schon so sehr mit dem Rücken zur Wand, dass ihm im Grunde eigentlich gar nichts anderes mehr übrig bleibt? Ich glaube ja, beides stimmt. Ich nehme den Kollegen beim Saarländischen Rundfunk echt ihre Betroffenheit und auch ihren Aufklärungswillen ab. Das wirkt auf mich schon authentisch. Aber noch schwerer als die Vorwürfe vor vielen Jahren geschwiegen zu haben, würde ja der Vorwurf wiegen, das heute immer noch zu tun. Und das weiß der Saarländische Rundfunk natürlich ganz genau. Und insofern sehen wir gerade vor allem eine geschickte und auch wohl kalkulierte Krisenkommunikation, die Schlimmeres vom Sender abwenden soll. Wenn das nun aber auch noch dazu führt, dass Licht ins Dunkel kommt und die Medienbranche dadurch insgesamt ein Stück sensibler und aufmerksamer wird, dann haben wir doch, glaube ich, für die Zukunft alle schon etwas gewonnen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das apokalyptische Medienmagazin. Mhm.
Ganz ungewöhnliche Klänge von uns, wo wir doch eigentlich so gerne optimistisch auf die Medienbranche blicken. Ganz ähnlich, wie es die Teilnehmer der DLD-Konferenz tun. Hubert Burda Medien lädt Jahr für Jahr direkt im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums in Davos zu dieser Konferenz nach München ein. DLD steht für Digital, Life und Design und es treffen sich Unternehmer, Wissenschaftler, Künstler und natürlich auch die Medienszene. Und Daniel war für uns dabei.
Tja, das Motto war in diesem Jahr ungewohnt kämpferisch. Reconquer, also zurückerobern. Wir haben sie hier in unserem kuscheligen Medienmagazin ja auch schon mal als The Four Horsemen bezeichnet, also die vier apokalyptischen Reiter: Google, Facebook, Amazon und Apple. Die Netzkonzerne und die Verteilungskämpfe um sie herum, das war ein echt großes Thema auf der DLD.
Wer da jetzt dann was zurückerobern will, das klären wir jetzt mit Thorsten Zages. Er ist Chefreporter des Medienmagazins dwdl.de und er war in dieser Woche mit Daniel zusammen in München. Guten Abend, Thorsten.
Hi, guten Abend.
Dann lass uns doch vielleicht mal direkt mit den Verteilungskämpfen anfangen. Da geht es ja um viel Geld, das der Medienszene fehlt und jetzt bei den Netzgiganten landet. Was steckt genau hinter dieser Diskussion?
Naja, man hat sich so ein bisschen auf Facebook eingeschossen jetzt. Die Medien, sowohl die deutschen wie auch die amerikanischen im Übrigen, nutzen die Situation, dass bei Facebook in den letzten Monaten einiges schiefgegangen ist, von Fake News bis russische Beeinflussung und so weiter, um jetzt wirklich nachzuschießen, nachzutreten und zu fordern, dass da etwas anders läuft. Und das Spannende daran, und das ist beim DLD wirklich in vielen Auseinandersetzungen, Diskussionen zutage getreten, ist die Frage, wer ist wofür verantwortlich?
Und wie das auch immer bei solchen Diskussionen ist, da geht es um richtig viel Geld, was irgendwie auf einmal an einer bestimmten Stelle fehlt und auf einmal von anderen abgesogen wird.
Ja, Andrew Keen war ja da, der berühmte britische Tech-Unternehmer und Buchautor, der schon viele kritische Werke geschrieben hat, The Internet is not the answer und jetzt das neue How to fix the future. Und der hat halt ausgerechnet so, dass roundabout 50 Milliarden Dollar die letzten Jahre immer pro Jahr abgeflossen sind von der klassischen Kreativ- und Medienbranche weg hin zu den Four Horsemen, wie er eben gesagt hat, also den großen Silicon Valley-Konzernen, die monopolistisch quasi die Inhalte absaugen.
Also würdest du sagen, dieses monopolistische Absaugen von Inhalten, ist das auch genau das Problem? Also man könnte auch sagen, ja gut, dann fehlt das Geld halt den einen, das ist ja nun erstmal nur deren Problem.
Ja, ich würde es auch tatsächlich ein bisschen neutraler sehen. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, lass die armen Facebooker in Ruhe. Die muss man schon zur Verantwortung ziehen. Nur zur vollen Wahrheit gehört dazu, dass auch die Medien natürlich verantwortlich sind. Und jeder, der sich in den letzten 2 Jahren Facebook komplett ausgeliefert hat und das als Hauptdistributionsplattform für seine Medieninhalte genutzt hat, ist natürlich auch ein bisschen selbst schuld.
Und wenn wir das einmal uns anschauen, also einmal diese finanziellen Entwicklungen, die technischen Entwicklungen, wie Menschen Medien nutzen, da ist man ja auch schnell bei dem Thema Demokratisierung der Medien, was man ja auch immer wieder in Diskussionen sieht. Und da lernt man eigentlich, dass das doch auch irgendwie nicht so positiv ist, wie man sich das mal ursprünglich erhofft hat, ne?
Ja, da hat es also, um das Wort noch ein letztes Mal zu strapazieren, in München tatsächlich diverse apokalyptische Prognosen gegeben diesbezüglich. Da sagen halt manche Wissenschaftler und Kritiker, wie zum Beispiel Andrew Keen auch, dass irgendwie, ja, weiß ich nicht, also die Demokratisierung der Medien, die sogenannte, komplett daneben gelaufen sei und eben sowas wie Fake News dadurch erst entstanden sei. Ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen nuancierter da, weil auch da würde ich sagen, gibt es wieder einen anderen Pol, der verantwortlich ist und das sind wir, das sind die Nutzer. Also je nachdem, was man so liked und wem man folgt, hat man auch mehr oder weniger Fake News und propagandistische Inhalte in seiner Timeline. Das gehört zur Wahrheit auch dazu.
Wir haben ja vorhin auch das Thema Imagewandel der großen Netzplayer angesprochen. Und spannend ist ja auch, dass nicht nur bei uns, sondern auch in den USA sich das so also im letzten Jahr doch irgendwie gewandelt oder vielleicht sogar gedreht zu haben. In München da fiel ziemlich oft so ein typisch deutscher Begriff, den wir ja häufig auch gerade in den Medien hören, nämlich Regulierung. Was glaubst du, wie ernsthaft wurde deiner Meinung nach darüber diskutiert?
Sehr ernsthaft. Ich denke, Daniel kann es bestätigen. Es ist einfach interessant zu hören, dass amerikanische Unternehmer und Wissenschaftler nach Deutschland kommen und auf einmal die EU-Regulierung gesehen wird, nicht als etwas Böses, sondern als die mögliche Rettung, das mögliche Heilmittel für die digitale Zukunft. Und dass Margaret Vestager, die EU-Wettbewerbskommissarin, für viele eine echte Heldin ist, weil sie etwas macht, was es in den USA nicht gibt, nämlich Google und Facebook klare Grenzen aufzeigen.
Was glaubst du, welche Hausaufgaben konnten sich Medienmanager auf der DLD so ein bisschen ihr Notizheftchen schreiben?
Also eine auf jeden Fall, sich nicht zu sehr abhängig zu machen von diesen Plattformen. Also wenn man vielleicht in letzter Zeit eben alles auf Facebook optimiert hat, dann war das sicherlich zu viel des Guten. Da kann man wieder ein paar Schritte zurückgehen, zumal Facebook ja bekanntermaßen auch seine Algorithmen gerade ändert. Und was auf jeden Fall auch klar geworden ist, dass es nicht das Streben immer nach dem ganz, ganz großen monopolistischen Modell sein muss, sondern dass eben das europäische Gegenmodell mehrere kleinere Einheiten durchaus auch eine Chance hat, die von Amerikanern immer positiver gesehen wird.
Bei der DLD, da geht es ja in jedem Jahr im Grunde eigentlich auch immer viel um die gesellschaftliche Zukunft. Und beim Blick über das Programm in diesem Jahr, da spielten die klassischen Medien ja eine eher weniger prominente Rolle als in den Vorjahren. War das bei den Debatten auch zu spüren und was mag uns das sagen?
Es war gemischt. Also es sind durchaus auch sehr klassische Medienvertreter zu Wort gekommen und haben sich zu Wort gemeldet. Beispielsweise der dpa-Geschäftsführer, der durchaus natürlich, sagen wir mal, in erster Linie Verlage und Fernsehsender zu betreuen hat und sich darum kümmert, wie die wieder stärker und näher an ihre Konsumenten herankommen. Ich glaube, es ist ein bisschen so, dass diese berühmte digitale Besoffenheit leicht nachgelassen hat hier in Deutschland und in Europa. Und das soll jetzt nicht dazu führen, also das wäre das Verkehrteste, glaube ich, dass man sagt, ach ja, die guten alten Medien, die sind doch unkaputtbar. Es ist irgendwo in der Mitte ist die Wahrheit. Und ich glaube, man muss sich schon darauf einlassen und einstellen, wie jüngere Zielgruppen ihre Inhalte konsumieren. Die schlagen nicht mehr unbedingt eine gedruckte Zeitung auf, das wissen wir. Die surfen auch nicht unbedingt eine Homepage an. Aber das heißt nicht, dass man klassische Medienmarken völlig in die Tonne kloppen muss.
Thorsten Zages von dvdl.de bleibt heute Abend noch bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Wir berichten für euch heute weiter von der DLD-Konferenz. Hat ja in dieser Woche in München stattgefunden. Und aus meiner Perspektive war einer der spannendsten Gäste der neue Uber-Chef, Dara Khosrowshahi. Die Fahrtvermittlungs-App, die hat ja, sagen wir es mal, bei den meisten verkackt, ja? Ich glaube, das kann man ruhig so ausdrücken. Nicht nur wegen eines harschen und harten Expansionskurses, sondern auch wegen diverser Sexismus-Skandale innerhalb der Belegschaft.
Die Folge, der alte Chef musste gehen und jetzt ist seit ein paar Tagen ein neuer im Amt. Und das habe ich auch tatsächlich als Beobachter so wahrgenommen. Uber schlägt da auf mal ganz andere Töne an. Daniel, du hast den alten und auch den neuen Uber-Chef erlebt. Was waren da deine Eindrücke?
Also das war eine 180-Grad-Wendung. Also jetzt im Herbst ist er ja tatsächlich dann in Amt und Würden eingetreten, der Dara Khosrowshahi. Und der hat so Sachen gesagt wie, wir haben uns auf eine Art und Weise verhalten, die unangebracht und falsch war. Und das war sein erster Besuch ja in Deutschland und das fand ich ganz spannend, dass er dann auch noch sowas sagte, wir starten jetzt unser Geschäft in Deutschland neu, auch wenn es diesmal länger dauert. Und er hat dann auch so darauf hingewiesen, dass sie halt sehr viele Grenzen ausgetestet haben, aber dass es falsch gewesen ist, diese Grenzen auch zu überschreiten. Und das fand ich ehrlich gesagt schon aus meiner Sicht bemerkenswert.
Bei uns ist weiter auch Thorsten Zages von dvdl.de. Thorsten, wie war dein Eindruck von Uber?
Ja, genauso. Also auch wenn so Medienfuzzis wie Daniel und ich uns natürlich in erster Linie für unsere Branche interessieren, war all das rund um Uber und überhaupt das Thema Mobilität wirklich etwas, was ich sehr spannend fand. Und während draußen eben vor der Tür die große Taxidemonstration stattfand in München, die fanden das natürlich nicht so toll, dass der Uber-Chef auftrat, war aber innen drin ganz klar, also wirklich neue Töne und tiefstapeln, kooperativ alles neu aufsetzen. Und ja, also da dürfen wir gespannt sein. Die Ansage war auf jeden Fall, dass noch in diesem Jahr in mehreren deutschen Großstädten man wieder aktiv werden will. Und ja, ich fände es gut. Aber dafür ist halt notwendig, dass die mit ein paar Städten und mit ein paar der Stakeholder, die schon vor Ort sind, sich zusammentun und sprechen.
Und vor allen Dingen, das Interessante war, dass er auch durchblicken lassen im Gespräch mit der Bild-Chefredakteurin Tanit Koch, dass sie halt ja wirklich auch sich diesmal an Gesetze halten wollen, um es mal so auszudrücken. Und wir können ja mal diese Kommunikationsstrategie, auch wie Uber das verkauft, mal uns jetzt genauer anschauen bzw. anhören. Nach dem Auftritt des Uber-CEOs hatte ich die Gelegenheit, beim Gespräch mit dem Uber-Deutschland-Chef Christoph Weigler dabei zu sein. Und der hat ebenso wie sein Uber-Chef deutlich demütigere Töne angeschlagen.
Ich würde Ihnen recht geben, dass Dara deutlich gemacht hat, dass wir zum einen gelernt haben, dass wir in der Vergangenheit einiges nicht richtig gemacht haben und dass wir zukünftig als Partner von Städten und auch Partner von Taxiunternehmen, von anderen Partnern gemeinsam arbeiten wollen. Und ich glaube, das ist gut rübergekommen. Und ich glaube, wir in Deutschland haben das auch schon seit einiger Zeit hier mit Uber so umgesetzt, weil wir ja auch nur noch mit professionellen Fahrern arbeiten, nicht wie in der Vergangenheit mit Uber Pop, auch mit Privatleuten und im Endeffekt diesen Reset, diesen Neustart, wie er es genannt hat, schon eigentlich vollzogen haben, denke ich, vor einiger Zeit. Und ja, ich finde es super, dass er da ist. Ist sicherlich auch ein Ausdruck der Relevanz von Deutschland für Uber, dass sein erster Auftritt in Kontinentaleuropa hier ist. Und ich habe mich gefreut, ihn zu sehen heute.
Ja, der deutsche Uber-Chef sprach auch über die Schwierigkeiten des deutschen Marktes.
Ich meine, zunächst einmal haben wir sicherlich im Markteintritt nicht alles richtig gemacht. Und das merken wir heute noch, dass wir dann ein gewisses Gepäck auch zurecht mit uns rumschleppen. Und zum anderen ist aber sicherlich auch die Regulierung hier eine, die ursprünglich aus den 30er Jahren stammt und natürlich eine digitale Vermittlung von Fahrten vielleicht so damals noch nicht vorhergesehen wurde und es deswegen nicht so ganz einfach ist, das in Einklang zu bringen. Aber wie Dara gesagt hat, unser Ziel ist eben, die aktuellen Regelungen hier zu akzeptieren, ein Modell zu finden, was für Deutschland passt. Und ganz wichtig, dass eben auch deutsche Städte einen Mehrwert haben und dass wir dann als Partner gemeinsam erfolgreich sind.
Ich muss aber sagen, es war gar nicht so einfach, aus ihm herauszukitzeln, in welchen deutschen Städten Uber in diesem Jahr wieder starten möchte.
Deutschland ist, es sind unheimlich viele Städte in Deutschland attraktiv. Ja? Also natürlich gibt es im Vergleich zu vielen anderen Ländern hier ja ganz viele große urbane Ballungsräume. Wir sind ja aktuell in Berlin und München aktiv, aber das Rheinland, Düsseldorf, Köln, aber auch Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, fallen mir ganz viele Städte ein, die attraktiv sind. Aber auch viel kleinere Gemeinden bis hin zum ländlichen Raum sind da attraktiv. In England zum Beispiel sind wir in über 30 Städten aktiv. Das gibt ja schon mal so einen Eindruck, für wie viele Städte das auch in Deutschland eine Lösung sein kann.
Soweit Uber-Deutschland-Chef Christoph Weigler.
Ja, von Uber jetzt zu Facebook. Thorsten, Facebook hat auf der DLD ja auch gemäßigte Töne angeschlagen. Wir haben ganz kurz so ein bisschen unter dem Stichwort Regulierung vorhin schon in die Richtung geschaut. Welchen Eindruck macht denn auf dich diese neue Tonalität der Internetkonzerne, mit der sie ja auch irgendwie die Medienmacher beeindrucken wollen?
Ja, hochinteressant. Elliot Schrake war da beim DLD, der Vice President Communications and Public Policy von Facebook. Und der hat sich nicht ganz so unterwürfig wie der Uber-CEO entschuldigt, aber doch klar gesagt, dass im letzten Jahr sehr, sehr vieles, fast alles falsch gelaufen sei bei Facebook und dass man schneller und besser darin werden muss, Missbrauch auf der Plattform abzustellen. Für mich ist das immer so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, die fühlen sich doch auf den Schlips getreten, wenn man sie zu sehr kritisiert, weil sie ja doch nur eine neutrale Plattform seien und eben nicht böse. So hundertprozentig scheinen sie es noch nicht verstanden zu haben und es ist doch sehr viel Rhetorik im Spiel.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das zurückerobernde Medienmagazin.
Reconquer, das ist das Motto der DLD-Konferenz in diesem Jahr gewesen. Zurückerobern, da will auch Facebook sein gutes Image in der Öffentlichkeit. Und genau das dürfte auch das Ziel von Facebooks Chefstrategen Elliot Schrake gewesen sein, der auf der DLD aufgetreten ist.
Da erinnern wir uns nochmal zurück an die vergangene Woche. Da hatten wir ja unsere Facebook-Algorithmus-Sendung. Facebook hat ja den Algorithmus gerade so ein bisschen auf dem Kieker, der wird ein bisschen geändert, mit dem Ziel, Facebook zu fixen. Da haben wir auf diese Sendung viel Feedback bekommen und das hat uns sehr gefreut, dass da eigentlich noch so viel Diskussion drumherum stattfand. Und wir haben das auch noch mal ein bisschen fortgeführt. Ich konnte nämlich Elliot Schrake auch eine Frage im Rahmen seines Auftritts stellen und wollte von ihm wissen, ob Medien denn jetzt Kollateralschaden in dieser neuen Strategie von Facebook sind.
Okay, the last question goes to the gentleman with the hat.
Thank you for your remarks. I think Facebook is tackling the right questions right now. But in the last years, Facebook invited media companies to work with the platform, to produce for and put content on it. And now many media executives are worrying that this everything is vanishing right now with the recent announcements. Are media companies collateral damage by fixing Facebook right now for you?
So again, It is a fair and excellent question. We are committed. Mark has, described, and others have, I think Dan came here to talk about. One of the pillars of the work that we do is we talk about what are the things that we are trying to accomplish, what are the ways that we think our business can be more successful over time, is by helping to promote strong communities. That's what's motivating the changes we announced a couple weeks ago, but also helping to promote an informed society. And so I think it is correct to say that media companies that are most trusted, most informative, most likely to contribute to an informed society are the companies that we want to be partnering with, are the companies I'd like to think we have been partnering with, and will on balance benefit from the changes that we make. Now, will the mix change a little? Will the balance? Should we be the only outlet for distribution for a media company? I think that's a bad idea. But should we be an important part? Should we be a good partner to media companies? Absolutely. And I think we have a Facebook journalism project. You know, Jeff's here, we're working on news integrity work. I think you will see some innovations, subscriptions being part of the Facebook experience for media companies, that we are taking steps in that direction. So I wouldn't give up hope, but I think it is fair to say that in light of some of the exploitation and risks, we have to make sure that we protect the ecosystem for all of the people who use it, including our partners.
Also kurz zusammengefasst, selbst der Chef hat gesagt, es ist keine gute Idee, sich als Medium komplett auf Facebook zu verlassen. Aber die Plattform wolle weiterhin mit den Medien zusammenarbeiten. Auch das Facebook Journalism Project gehe noch weiter. Man arbeitet zusammen an Abo-Modellen. Also das war schon ganz interessant. Thorsten, was war dein Eindruck jetzt hier so von dieser Aussage von ihm? Bist du überzeugt?
Nein, ich bin nicht hundertprozentig überzeugt. Für mich klingt es ein bisschen immer noch nach Stochern im Nebel. Sie haben natürlich ganz klar gemerkt, dass es so 1:1 nicht weitergehen kann. Aber gerade im Verhältnis zu klassischen Medienmarken ist es natürlich ein ziemliches Schlingern so im strategischen Kurs. Weil vor nicht allzu langer Zeit haben sie gesagt, kommt zu uns, macht vieles exklusiv für uns, dann werdet ihr bevorzugt. Jetzt ist die Botschaft eine andere. Und es ist natürlich interessant für die großen, traditionellen, glaubwürdigen Newsmarken, wie sie sich jetzt verhalten sollen. Ich glaube, die Tendenz wird eher sein, Facebook runter zu ranken in der Bedeutung für die Distribution.
Es wird zurück runter gerankt.
Genau, ja.
Daniel, ich denke nochmal zurück ans letzte Jahr. Da hast du von der DLD auch wieder so einen Vortrag von so einem Markenprofessor mitgebracht. Der hat, glaube ich, so roundabout 150 Folien in 15 Minuten durchgerattert und dabei ziemlich viele steile Thesen gestellt. War der auch wieder da und wie viele Folien hat er dieses Jahr?
Er hat 151 Folien dabei in 14,5 Minuten. Scott Galloway aus New York, Marketing-Professor. Und wenn ihr nur ein Video schauen könnt, empfehle ich euch auch dieses eine Video. Ich werde da den Link auch gleich nochmal twittern. Sehr unterhaltsam. Er gab dabei aber auch, das war nicht nur Popcorn-Kino, was er da auf der DLD-Bühne performte, sondern er gab auch gute Anregungen zum Nachdenken, gerade was auch der eigene Umgang mit den Four Horsemen ist. Also zum Beispiel war auch das Thema Handel sehr präsent. Und eine Medienaussage von ihm ist mir sehr ins Auge gesprungen. Und zwar erwartet er, dass in diesem Jahr es das Jahr von Disney wird. Und dass der Unterhaltungskonzern auf einmal in der gleichen Top-Liga wie Google, Amazon und Apple gehievt und Facebook gehievt wird, also ein weiterer Horseman wird. Und ich weiß nicht, diese Euphorie für Disney, kannst du das nachvollziehen, dass er das hatte?
Das kann ich in der Tat nachvollziehen. Und er war ja nicht der Einzige, auch Bharat Anand, von dem ich ein großer Fan bin, Professor an der Harvard Business School und Autor dieses sehr, sehr lesenswerten Fachbuch The Content Trap, hat Disney genannt als Positivbeispiel. Und er hat gesagt, Disney sei auf dem Weg, eine Experience Company zu werden und hat das quasi auch als Vorbild für andere Medien genannt, weil man quasi vom Themenpark bis zu attraktiven Streaming-Inhalten alles künftig abbilden kann. Da steckt natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung drin, dass es dann klassischen Medien- und Inhaltehäusern doch nochmal gelingt, an den großen Riesen Netflix irgendwie anknüpfen zu können. Und ich halte es für realistisch.
Dann muss ich eine DLD-Frage noch stellen, Daniel. War Jeff Jarvis auch wieder da?
Natürlich war der New Yorker Journalistikprofessor mit dabei.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Daniel und Thorsten Zages von dwdl.de waren bei der DLD. Also Daniel Fiene und Thorsten Zages. Nicht, dass das hier irgendwie zumindest Verständnis führt. Also das nochmal zur Klarstellung. Thorsten, wenn wir jetzt zurückblicken, welchen Gesamteindruck nimmst du mit?
Ich nehme den Gesamteindruck mit, dass durchaus sehr viel Innovation in Deutschland und auch in Europa herrscht. Nicht unbedingt in erster Linie in der Medienbranche, noch stärker in der Mobilitätsbranche. Aber wenn man so ein bisschen in die Richtung guckt, also was mich sehr begeistert hat, waren tatsächlich die vielen deutschen Unternehmen, die sich mit fliegenden Taxis oder sonstigen Senkrechtstartern beschäftigen und das auch sehr ernsthaft tun. Und das ist eine Zukunft, die relativ bald kommen wird. An denen kann man tatsächlich sehen, wie man Innovationen auch in einem stark regulierten Markt wie Deutschland betreiben kann. Und wenn sich Medien ein bisschen mal davon positiv abschauen würden, dann wären wir, glaube ich, schon ein ganzes Stück weiter.
Daniel, das kann ich sagen, nehmt auf jeden Fall noch das Interview mit dem New Yorker Journalistikprofessor Jeff Jarvis mit. Daniel, gemeinsam mit Michael Bröcker von der Rheinischen Post hast du ihm Fragen gestellt. Und ihr wolltet erstmal wissen, wie ist denn eigentlich der Status des Digital Journalism oder des Digitaljournalismus im Jahr 2018?
I think digital journalism is better because the pressure on us to be better right now is critical. However, we have new challenges. Facebook did a little bit of rug pulling with us, and I don't think we know where social media stands in journalism. We still have not yet grappled in America with how much we screwed up the American election, how we didn't inform the public well, how we still played to conflict, how we still tried to think it was our job to predict, not inform. I could go on and on. And I think we have not nearly begun still to think about reinventing what journalism is and can be.
But is it more innovative than, let's say, 5 years ago, technology and topics?
Probably yes, because we also have a lot of great startups. We have, you know, the Voxes and the Quartzes and the De Correspondents and so on. But we also see that Huffington Post just killed its blogging platform, and I had a little nostalgic tear when I saw that happen. So I think that the New York Times has also killed most of its blogs now. So I think we see some retrenchment to old forms. At the same time, I think we see a lot of innovation going on, new kinds of startups like Harkin and Spaceship Media that change the relationship of the public to the journalist, new economic models like De Correspondent now coming to the U.S. So it's a mixed bag, probably in the net, good.
So the relationship or status between Facebook and journalism or media is officially set to it's complicated, I would say. What's next? How is the situation going to evolve?
Well, let's hope it doesn't get to divorce. And I don't think it will. I think Facebook, I've come to see that the fundamental mistake Facebook made, I think, going way back, was that they lumped content into two big buckets. One was the internal social content, Facebook stuff, and the other was everything else, which they call public content. And that everything else included the New York Times and Die Zeit and Joe's crappy, miserable, awful political blog. And so when Joe's awful blog caused problems for Facebook, I think that they didn't know what to do except to throw the baby out with the bathwater, as we say. And that's bad. That shouldn't be the case. Now, Facebook then, after making its changes, came back 2 weeks later and said, no, we're gonna promote quality news. Well, now they got to decide what quality is. And just having, as I think you asked of Elliot Schreg at DLD here, having the opinion of the public, no matter how scientifically you gather that opinion, is not going to be sufficient to get all quality. You're going to miss a lot. You're going to miss diversity. You're going to miss small, smart things. It's an issue.
I think they tackle the right position, the right problems, but when they focus on comments to make content more visible or to let people decide about quality, this leads to stronger filter bubbles, doesn't it?
It might. It depends on how they do it. I think that we in journalism have to actually help decide what quality is. There's an opportunity here, which is a flight to quality. So Ben Gomes, who's the head of search engineering at Google, a very powerful man in our world, in April, after the election, wrote a post. He had talked to me and other people as well about what to learn from the election. And in the end, he wrote a post that said that Google was going to account for now the reliability, authority, and quality of sources in search ranking. That's a big deal. Because Google, like Facebook, like Twitter, tried to argue, we're just a mirror to the world. And they had to finally acknowledge that the world was warped because they're there. And they had to recognize and measure the manipulation and compensate for it. So Google is now doing that. It is deciding for quality. Facebook has now said that they need to decide around quality of news sources. I think even Twitter is going to have to do something at some level to say that quality is something above people murdering each other. So in that, there's a potential for more value given to quality. We believe we're quality. Let's hope we're right. And if we are, there's an opportunity for us in quality media to exploit.
So you see the chance that the social platforms and the search platforms go on the mirror of the trustworthy society, not only the news. That can be maybe a renaissance for the media outlets who think of themselves as quality journalism.
From your lips to their ears, yes, I hope so. Because I think that this notion of just being open and saying we're just a platform brought them manipulation. It's not so much just bad quality, it's that they were being explicitly manipulated. And how do you get rid of that? Well, you can try to tamp down the manipulators. We have a carnival game in the U.S. called Whack-A-Mole. So you keep whacking at it. We know that's only going to take you so far. The better way to attack this at the News Integrity Initiative, where, full disclosure, I got money from Facebook, but I'm independent of them, we saw that the short-term problem is manipulation. The short-term problem is indeed bad guys, spammers, plus trolls, plus the alt-right, plus Russians, trying to manipulate media and the public conversation. We got to deal with that, yes. But that's not the long-term strategy. The long-term strategy is to deal with trust and quality. That means changing journalism and how we operate, what our relationship is with the public. It means having a different relationship with the platforms. So, yes, I think that there's an opportunity here, but then I am always an optimist to a fault.
But it also means that we still have to distribute our content to the platforms where the people are.
It's so stop thinking of them as the platforms. Yeah. Start thinking of them as the people there.
Okay.
Right? So the problem is we miss, to change the aphorism, we miss the trees for the forest. We think that, oh, Facebook was mean to us, institution to institution, we can't work with them. Well, if you do that, you cut off 2 billion people in the world. And if it is our job in journalism to inform the public, we have to go to the public where the public is, where they're having their conversations.
Can you name, last question, 3 or 4 good innovative journalism startups, legacy media outlets here in Germany, which comes up, even up to your New York garage, your profit?
Classroom.
Your classroom, right.
I will throw some credit to Jochen Wegner at Zeit Online. I think his Deutschland spricht project was brilliant. Introducing people to people with whom they disagreed and getting them to meet in person and not end up shooting each other is a great example of trying to convene communities in a conversation. I think that his efforts to rethink what Die Zeit is based on what young people think it ought to be is very smart. So I think Die Zeit's doing very well. I think from an economic perspective, Springer has found a digital future. Part of that was by getting rid of part of its legacy past, by getting rid of the Metro papers, but it has also seen that there's an opportunity and a need around commerce and such. So I think the two smartest media companies in Europe, legacy media companies, are Springer and Schibsted, who've really found a future there. Krautreporter didn't quite find the success that De Correspondent had, because I think it was more about journalists saying, read our journalism. But De Correspondent and El Diario in Spain and Krautreporter here and similar efforts in Hungary and Switzerland and France are a uniquely European model of crowdfunded, small, quality journalism. And you might know that De Correspondent is now trying to come to the U.S. with my friend Jay Rosen at New York University. So that's I would take credit for that as a general European export as well.
Jeff Jarvis im Gespräch auf der DLD und Thorsten Zages von DWDL ist weiter bei uns. Und was ich gerade sehr spannend fand, deine Beobachtung, dass du gesagt hast, dass so auch die Debatten auf den Podien der DLD auf einer ungewöhnlich hohen intellektuellen Ebene stattfinden. Wie hast du diesen Eindruck gewonnen?
Ja, das liegt natürlich ein bisschen daran, dass das sehr interdisziplinär, multidisziplinär geführt wird und dass dort eben nicht nur die klassischen Medienkongress-Teilnehmer zusammenkommen, sondern aus allen Bereichen der Wissenschaft und der Industrie Menschen aufeinander stoßen. Und das gibt einfach eine andere Argumentationslinie, andere Perspektiven. Und da kommt man nochmal vielleicht auf ein paar neue Erkenntnisse mit dem Blick über den Tellerrand hinaus.
Wenn man jetzt diese Sendung bisher so mitverfolgt hat, auch nochmal sich das vor Augen führt, was Jeff Jarvis gerade gesagt hat und auch deine Eindrücke gerade, das klingt alles so insgesamt so optimistisch, positiv. Das will ich gar nicht sozusagen schlecht reden. Das ist ja eigentlich gut. Aber gibt es denn auch Dinge, wo du sagst, das hat mir doch tatsächlich auf der DLD gefehlt? Da hätte man eigentlich stärker drüber sprechen müssen. Oder das wünsche ich mir für die Zukunft?
Also grundsätzlich bin ich immer optimistisch und alles andere wäre, glaube ich, auch kein guter Zugang, insbesondere wenn man Medien für Menschen machen will. Ich fand tatsächlich den Appell von Jeff Jarvis an die Medien sehr interessant und vielleicht können wir da nochmal kurz drauf zurückkommen. Er hat gesagt, hört auf, über Facebook und Co. als Plattformen nachzudenken, denkt an die Menschen, die dort sind. Und auch wenn das erstmal nur wie eine Äußerlichkeit klingen mag, ist es natürlich ein bisschen ein anderer Mindset, wenn man nicht mehr sozusagen rein technisch versucht, Reichweite für seine Inhalte zu optimieren, sondern tatsächlich etwas relevanter Menschen anzusprechen. Das ist tatsächlich eine Chance, glaube ich. Da muss eine ganze Menge passieren. Also das ist jetzt nicht Optimismus im Sinne von wird schon alles, aber da ist eine echte Chance.
Das ist auch ganz interessant. Ne? Also in vielen Newsrooms sind ja Audience Engagement, Audience Development Teams entstanden, wo es dann halt ja eigentlich auch um die Nutzer gehen sollte, wie man sie besser erreicht, besser für sie was macht. Aber ich glaube, wenn man so mal die Debatten hört, da geht es bei vielen doch auch um die berühmten KPIs, also am Ende doch wieder um Zahlen. Ich glaube, vielleicht ist das auch etwas, wo die Branche dann noch ein bisschen an sich arbeiten muss.
Ja, also ich meine, wir wollen ja als Journalisten auch weiterhin persönlich tätig sein und möglichst nicht durch Bots ersetzt werden, jedenfalls nicht zu 100%. Und dann, glaube ich, sollten wir langsam mal ein bisschen in die Richtung denken.
Apropos Menschen, Herr Pähler.
Ja.
Bist du bereit für ein kleines Spiel?
Na gut.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Thorsten, wir wollten es noch ausnutzen, dass du als DWDL-Chefreporter dich natürlich bestens in der Medienbranche auskennst. Und du hast dich bereit erklärt, auch bei unserem kleinen wöchentlichen Medienquiz heute der Schiedsrichter zu spielen, wenn
das mache ich gerne,
hier,
ja.
Dann hier auch, also wir haben jetzt auch quasi eine notarielle Begutachtung.
Ich bin die Schweiz.
Ja, das ist super. Herr Pähler, hast du eine Frage für mich, die du schon mal direkt abschießen
ja,
möchtest?
Ja, die kann ich abschießen. Und zwar frage ich dich, ich habe doch aufgehorcht, als ich es hörte. Ja? Ich lese dir jetzt ein kurzes Zitat vor und du sagst mir bitte, wer dieses Zitat sozusagen gegeben hat, beziehungsweise wer diese Aussage getätigt hat. Es geht im weitesten Sinne um Fake News und das Zitat lautet, der Friede liegt in der wahren Nachricht. Hat jemand gesagt, der weltweit damit doch für Aufmerksamkeit gesorgt hat in dieser Woche?
Na, Daniel?
Max Schrems.
Nein.
Nein.
Ich jetzt du bist nicht religiös genug.
Nee, ich glaube auch.
Ach, der Papst hat das
ja,
gesagt.
Ja, der Papst hat das getwittert, gesagt.
Ja.
Also tatsächlich fand ich spannend, dass er sich doch so dezidiert auch mit dem Thema Fake News auseinandersetzt.
Das stimmt,
ich glaube, auch ohne Schiedsrichter den Punkt können wir dir nicht geben.
Danke. Danke, Herr Pähler.
Dann frag du mich.
So, ich habe eine Frage schon also im Vorfeld von Thorsten bekommen, die ich dir gerne weiterreichen möchte.
Das ist ja gemein.
Und zwar, welcher Senderchef feiert heute sein 25. Senderjubiläum?
Senderchef? Vox-Chef? Vox-Chef.
Richtig.
Wie er heißt, weiß ich nicht, aber ist das wichtig?
Ich habe ja auch gefragt, welcher Senderchef. Also dafür gibt es einen Punkt.
Aber Bernd Reichert. Reichert, genau. Aber das können wir gelten lassen.
Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Was wollte ich fragen? Und zwar, ich freue mich sehr darüber, das habe ich tatsächlich auch bei DWDL gelesen, jemand, den ich sehr schätze, geht in sozusagen eine neue Staffel, allerdings jetzt bei Amazon mit seiner nach ihm selbst benannten Sendung. Das ist auch immer noch mein Traum eigentlich. Ich rede von Bastian Pastewka und ich möchte von dir wissen, in welche Staffel startet er denn jetzt mit seiner neuen Staffel?
Oh, das ist schwer.
Also schätzungsweise. Also
ich schätze mal, ich schätze mal 8.
Ach, das hast du gelesen, oder?
Sehr gut. Also wenn es
geschätzt
war, dann war es sehr gut geschätzt. Das stimmt aber nämlich.
Das ist so ein Gefühl.
Heißt eigentlich, das habe ich gar nicht nachgelesen, heißt 8 Staffeln auch 8 Jahre oder sind das mehrere Staffeln in einem Jahr durchaus auch schon zusammengekommen?
Nee, das weißt du, genau im Gegenteil. Es sind mehr als 8 Jahre, weil Sat.1, die es ja früher gemacht haben, sich zeitweise sehr viel Zeit zwischen den Staffeln gelassen hat.
Du hast dich auch damit diese Woche beschäftigt. Hast du ein gutes Gefühl jetzt mit der Amazon-Staffel?
Ich habe nicht nur ein gutes Gefühl, sondern ich habe es ja gesehen. Ich durfte bei der Premiere in Berlin am Dienstagabend dabei sein und fand es großartig. Es ist sehr lustig. Es ist anders als im TV, ein bisschen weniger Tempo, ein bisschen mehr Tiefe und horizontale Erzählung. Ich glaube, das wird eine tolle Staffel.
Ich freue mich.
Tiefe und horizontale Erzählung. Das schreibe ich mal auf für wer weiß wann.
Ich frage mich was. Ich habe jetzt meine letzte Frage, ist nicht auf eine DLD-Frage noch. Und zwar haben wir dort das erfolgreichste deutsche Startup. Das war, wusste ich gar nicht, dass es das eigentlich derzeit. Ich hatte es nicht auf dem Schirm.
Aber
ich
wenn muss du das sagen, schon nicht weißt, fragst du mich das jetzt?
Ich möchte wissen, womit handelt dieses erfolgreichste deutsche Startup? Der Typ lief auch mit einer Cappy rum, wo dann die Marke drauf war. Da dachte ich so, wow, das ist noch besseres Mützenmarketing. Das fand ich gut.
Gibst du einen kleinen Tipp, kann man das verzehren?
Besser nicht.
Sexspielzeuge?
Ich weiß es nicht. Wie bist du heute drauf, Herr Peller? Auto. Auto1.com ist die Adresse. Und der war mit den Samba-Brüdern auf der Bühne und das war ziemlich beeindruckend. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass Auto1.com das eine der Durchstarter ist derzeit.
Ich auch nicht. Aber das habe ich ja vorher schon gesagt. Eine Frage habe ich noch. Und die hat einen persönlichen Bezug zu mir. Und zwar geht es um das Dschungelcamp. Ich habe nämlich festgestellt, es hat mich wirklich gefreut, dass im diesjährigen Dschungelcamp ein Star oder jemand, der sich so nennt, dabei ist, der tatsächlich mal einen Bezug zu meinem ostwestfälischen Heimatort hatte über mehrere Jahre hinweg. Der hat dort gelebt, weil er dort beruflich tätig war und ich möchte gerne wissen, wer das wohl gewesen sein könnte.
Das kann ich dir nicht sagen, weil die sind ja alle dabei, nur keine Promis, ne?
Lauter unbekannte Leute.
Ich weiß es nicht, Herr Peller.
Der Fußballer, der weiße Brasilianer Ansgar Brinkmann, hat mal bei meinem Heimatverein, dem SC Verl in Ostwestfalen, gespielt.
Ach, schön.
Ja.
Naja, macht ja nichts.
Wollte ich nur mal unterbringen an dieser Stelle. Du musst mir noch eine Frage stellen, sonst habe ich keine Chance mehr,
ja,
noch weiter in Führung zu gehen.
Das ist auf meiner Wunschliste. Im Februar kommt sie raus, die 100. Welche CD-Reihe? Welche berühmte CD-Reihe feiert die 100. Auflage?
Kuschelrock.
Die andere wäre es gewesen. Bravo-Hits. Gibt's Kuschelrock noch?
Ich glaube, ja, da gibt es auch schon mehr als 100.
Ah, schätze ich. Wie steht's denn eigentlich, Thorsten?
Ja, da das auch nicht geklappt hat, ist es ausgeglichen 1-1. Ah. Jeder von euch eine Frage richtig.
Persönliches Ende.
Harmonisch, genau.
Ich freue mich. Thorsten Zages, danke für deinen Besuch heute Abend hier in eine Stunde Was mit Medien.
Sehr nett.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Hat uns auch Spaß gemacht. Und wir freuen uns auch schon auf euch dann in der kommenden Woche, wenn es weitergeht. Bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.